Liebe Radio Chico-Zuhörerschaft, zur neuen Ausgabe unserer Spezialsendereihe zu psychischer Gesundheit, Jugenddepression und vor allem Lebensfreude. Ich freue mich sehr, heute vor UPD Bern der Professor Michael Käs dürfen zu begrüßen. Guten Tag, Herr Käs.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Ich werde gerade eigentlich direkt in ein spezifisches Thema eintauchen. Wir haben das im Vorfeld heute schnell angeschnitten. Es ist ein Thema, das in ein paar Gesprächen so ein bisschen am Rand ist angesprochen worden, aber halt auch so ein bisschen unter vorgehaltener Hang, sagen wir es so, was ein bisschen ein Stigma hat. Das ist das Thema stationärer Aufenthalt, auch gerade für jugendliche Betroffene. Was ich zuerst mal wissen ganz allgemein, wie gestaltet sich das, so ein stationärer Aufenthalt?
Also, was man grundsätzlich wissen muss, ist, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie ist letztendlich erstmal natürlich ein Spital, ein Krankenhaus und hat auch sehr viele unterschiedliche Abteilungen. Das heißt, der Aufenthalt gestaltet sich auch unterschiedlich, abhängig davon, in welcher Abteilung man behandelt wird. Es gibt die sogenannten Akut- oder Notfallabteilungen bei uns in der Klinik. Es gibt die sogenannten offenen Therapiestationen. Es gibt auch Tageskliniken. Das sind praktisch Stationen, in denen die Jugendlichen oder Kinder morgens kommen und am späten Nachmittag auch wieder gehen. Also sie übernachten zu Hause und sind nur tagsüber bei uns. Und je nachdem unterscheidet sich natürlich auch der Ablauf.
Kurze Zwischenfrage, die Tageskliniken, das ist das, wo man aus ambulante Therapie wird betiteln, nicht wahr?
Ja, es heißt eben nicht ambulante Therapie oder ambulant ist im Prinzip, wenn man wirklich ein- oder zweimal die Woche kommt und Tagesklinik ist wirklich, man ist den ganzen Tag dann in der Klinik. Also in der Regel fängt das morgens um 8 Uhr an. Man geht auch hier in der Klinik in die Klinikschule. Es gibt auch Mittagessen oder es ist schon wie so eine Art Station, nur dass wir eben keine Betten haben, sondern dass die Jugendlichen wirklich morgens um 8 Uhr kommen, den ganzen Tag bei uns verbringen und dann in der Regel zwischen 16 und 17 Uhr wieder nach Hause gehen und eben abends und am Wochenende bei ihren Familien sind.
Okay, danke vielmals für die Klarstellung. Ich habe noch unterbrochen, der hätte weiter erzählen.
Ja, genau. Also der Großteil, also die ganz große Mehrheit unserer Kinder und Jugendlichen mit Depressionen ohnehin wird ambulant behandelt, oder? Es ist mir erstmal wichtig zu sagen, nicht jede Depression braucht natürlich eine tagesklinische oder stationäre Behandlung, sondern das ist wie bei körperlichen Erkrankungen auch. Es hängt immer vom Schweregrad der Erkrankung ab, also wie schwer ist die Depression. Und es hängt vor allem auch davon ab, ob besondere Risiken im Zusammenhang mit der Erkrankung bestehen. Stellt sich natürlich gleich die Frage, was für Risiken sind es? Ein Hauptgrund für eine stationäre Behandlung ist tatsächlich, wenn die Depression so stark ausgeprägt ist, dass sie mit relativ schweren und akuten Selbstmordgedanken einhergeht, oder? Also das Verlieren der Lebenslust bis hin eben zu aktiven Gedanken daran, nicht mehr leben zu wollen und sich auch das Leben nehmen zu wollen, das ist eben ein mögliches Symptom einer schweren Depression. Und das kann dann tatsächlich eine stationäre Behandlung notwendig machen, weil es einfach mehr Betreuung benötigt und auch mehr Therapie. Andere Gründe für eine stationäre Behandlung sind zum Beispiel, wenn der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann. Also depressive Kinder und Jugendliche können zum Beispiel große Schwierigkeiten haben, morgens aus dem Bett zu kommen. Das führt dann häufig dazu, dass ein Schulbesuch und ein geregelter Alltag nicht mehr möglich ist. Nicht selten kommt es dann zu Hause natürlich auch zu schwerwiegenden Konflikten, weil die Eltern das manchmal nicht verstehen, natürlich auch berechtigterweise in Sorge sind, wenn das Kind, der Jugendliche gar nicht mehr aus dem Bett oder dem Zimmer kommt. Und wenn das dann über einen längeren Zeitraum besteht, dann ist das häufig auch ein Grund für eine stationäre Aufnahme, weil man die Depression dann so auch nicht mehr behandeln kann. Im Gegenteil, wenn junge Menschen dann nur noch im Bett oder in ihrem Zimmer sind, dann wird die Depression mit der Zeit wahrscheinlich auch immer schlimmer. Da muss man irgendwie gucken, dass man da rauskommt.
Das ist quasi ein bisschen nachher auch ein bisschen selbstverstärkend, Depression an dem Punkt.
Genau, das ist ja grundsätzlich das Problem bei der Depression, oder die Depression signalisiert dem Individuum, dass man erschöpft ist, dass man sich ausruhen muss oder dass man hat keinen Antrieb, man hat auf nichts Lust. Aber das Problem ist, dass das Nachgeben der Depression, also dann wirklich im Bett liegen bleiben, niemanden mehr sehen, sich zurückziehen und wirklich überhaupt nichts mehr machen, auch dazu führt, Sie hatten das vorher angesprochen, dass immer weniger Lebensfreude besteht, weil natürlich auch alle Dinge, die eigentlich am Leben schön sind und Spaß machen, dann auch nicht mehr ausgeübt werden. Und das ist dann letztendlich ein Teufelskreis, in den die jungen Menschen häufig reingeraten. Und manchmal kann man den eben nur durchbrechen, indem man dann wirklich einen stationären Klinikaufenthalt plant.
Es geht wahrscheinlich auch quasi ein bisschen nachher darum, eine Art Aktivierung zur Selbstaktivierung zu bieten, wenn man so will.
Genau, also jetzt kommen wir mal vielleicht dazu, wie funktioniert dann so ein, sag ich mal, Standard-Klinikaufenthalt, oder? In der Regel ist es einfach so, also dass die weit über 90% aller unserer Patienten, die kommen freiwillig und die kommen geplant in die Klinik, oder? Die kommen nicht als Notfall und auch nicht gegen ihren Willen, sondern die kommen freiwillig und geplant zu einer stationären Aufnahme. Die bringen natürlich ihr Gepäck mit. In der Regel kommen die Eltern auch mit zum Aufnahmetermin. Die sind natürlich häufig schrecklich nervös und angespannt. Das kann man auch verstehen. Wer geht schon gerne ins Krankenhaus oder die wissen oft nicht, was auf sie zukommt. Die sind ja ohnehin schon oft in einem schlechten psychischen Zustand und das ist erstmal eine relativ aufregende Sache. Jetzt, wenn die hier bei uns in der Klinik sind, dann kommen praktisch erstmal ein paar Tage so eine Art Onboarding, oder? Mhm. Also die kriegen ihr Zimmer, die lernen den Tagesablauf kennen, die müssen natürlich die anderen Patienten kennenlernen, die Pflegepersonen, die Pädagogen, ihre Psychotherapeuten, die Ärzte. Und in der ersten Woche ist meistens erstmal Eingewöhnung angesagt, oder? Ich lerne kennen, wie läuft das hier alles ab? Und dann starten wir relativ schnell mit dem, was wir Diagnostik nennen. Das heißt, wie das immer in der Medizin so ist, bevor man anständig behandeln kann, muss man erstmal verstehen, was genau ist eigentlich los. Da wird also nochmal die Diagnose der Depression eingehend überprüft. Es werden aber natürlich auch Begleitumstände untersucht. Es werden spezifische Symptome und Problembereiche angeschaut. Man versucht also dann so in einem Zeitraum von, ich sag mal, 2 bis 3 Wochen ein sehr detailliertes Verständnis zu bekommen, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, auch mit den Eltern. Manchmal sprechen wir dann auch noch mit den Lehrpersonen oder anderen Personen aus dem Umfeld. Was sind eigentlich die genauen Symptome und Probleme? Was sind auch mögliche Risikofaktoren und aufrechterhaltende Faktoren der Depression, damit wir überhaupt erstmal gemeinsam eine gute Idee haben, wie muss die Behandlung eigentlich möglichst maßgeschneidert aussehen.
Kurze Zwischenfrage, aber noch bezüglich der Diagnose für Depression. Das finde ich gerade spannend. Weil würdet ihr dann sagen, halt, dass es extrem wertvoll ist für die Diagnose, weil halt eine psychische Krankheit sich nicht in ein paar Stunden zeigt im Ärztezimmer, sondern halt erst so wirklich im Alltag?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass man vor allem, also man muss ja einfach sagen, Depression ist nicht gleich Depression.
Das wäre eine nächste Frage, ja.
Genau, dass ein junger Mensch irgendeine Form der Depression hat, das kann man sicherlich auch in ambulanten Kontakten gut sehen und das kann man relativ schnell diagnostizieren. Aber wenn es dann wirklich darum geht, im Detail zu verstehen oder wie ist es zu dieser Depression gekommen, wie gesagt, was sind die auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren, welche Symptomkonstellation und Problemkonstellation besteht, genau, dann ist natürlich, wir nennen das die sogenannte Verhaltensbeobachtung, oder? Mhm. Das ist dann natürlich schon hilfreich, weil wir einfach sehr eng mit den Jugendlichen und über einen längeren Zeitraum das anschauen können und eben auch nicht nur erfragen können, sondern auch selber beobachten und miterleben können. Das ist sicherlich ein Vorteil der stationären Diagnostik. Und natürlich kann es tatsächlich auch manchmal sein, dass Dinge erstmal aussehen wie eine Depression, aber wir stellen dann zum Beispiel fest, dass im Hintergrund noch ganz andere Probleme bestehen oder sogar auch andere Erkrankungen. Also man darf nicht vergessen, die Depression ist eine häufige Begleiterkrankung auch anderer psychischer Erkrankungen.
Mhm. in ein bisschen weit vielleicht das auch so gesehen, dass man sich bei der Depression auch sollte fragen, ob das vielleicht eine Symptomatik ist.
Ja gut, ich glaube, das ist kein Entweder-Oder. Ja, okay. Also eine Symptomatik ist es ja immer, im Prinzip ist eine Erkrankung ja nichts anderes als eine bestimmte Ansammlung von Symptomen, oder? Mhm. Also das heißt, bestimmte Symptome kommen eben häufig miteinander vor. Und bei der Depression gibt es ja eben diese drei klassischen Hauptsymptome, oder? Das ist die Niedergeschlagenheit, das ist die Antriebslosigkeit und das ist der Interessens- und Freudverlust. Diese drei Symptome kommen ganz charakteristisch dann häufig zusammen vor und werden dann eben noch begleitet von Appetitstörungen, von Schlafstörungen, häufig auch von psychosomatischen Beschwerden, von eben Suizidgedanken, Selbstverletzung. Und dann nennt man das Ganze eben irgendwann Depression, weil man in der Medizin eben Diagnosen benutzt, um sozusagen erstens dem Problem dann einen übergeordneten Namen zu geben und dementsprechend dann aber auch die richtigen Therapien für das richtige Erkrankungsbild einzuleiten.
Und noch kurz aus Laienfrage, wie differenziert man bei diesem Krankheitsbild zwischen Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit?
Also Niedergeschlagenheit ist letztendlich erstmal ein Problem der Emotionen, der Gefühle, oder? Also wenn ich niedergeschlagen bin, dann bin ich traurig, dann bin ich häufig hoffnungslos, oder? Man sagt, es gibt die sogenannte, das ist jetzt ein Fachterminus, aber ich versuche es zu erklären, es gibt zum Beispiel die sogenannte kognitive Trias der Depression, das heißt, der Depressive denkt schlecht über sich selbst, über andere und über die Zukunft. Ja, was einfach heißt, dass wirklich auch das Denken eines depressiven Menschen sehr negativ verändert ist und dadurch entstehen dann natürlich auch viele negative Gefühle, oder? Also der Selbstwert ist reduziert, man mag sich selber nicht, man findet sich selber schrecklich, das kann hin bis zu Selbsthass gehen. Man ist aber auch davon überzeugt, dass man mit anderen nicht gut klarkommt und dass andere irgendwie auch nicht nett und freundlich zu einem sind. Und das Allerschlimmste, was die Depression halt eben kennzeichnet, ist, dass man eben auch nicht die Erwartung hat, dass das in Zukunft wieder besser wird. Das unterscheidet zum Beispiel die Depression fundamental von einer Phase von zum Beispiel nicht pathologischer Traurigkeit. Also Menschen können ja durchaus zum Beispiel, wenn sie schwierige Lebensereignisse haben. Also jetzt ein Beispiel, manchmal verlieren Kinder oder Jugendliche einen Elternteil. Ja? Mhm. Und dann ist das ja absolut adäquat, dass die vielleicht sogar über Wochen hinweg traurig sind.
Ja, man würde sich wahrscheinlich eher fragen, wenn es nicht so wäre, was los ist.
Ja, darf man, glaub's, genau. Ja. Mhm. Und auch bei kleineren Problemen oder Schulproblemen und sowas, also Traurigkeit als Emotion gehört zum menschlichen Leben dazu. Mhm. Was aber tatsächlich, Traurigkeit wird immer dann zum Problem, wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass er diese Traurigkeit überhaupt nicht mehr loswerden kann, weil das Leben sich überhaupt nicht mehr zum Besseren wenden wird. Oder da kommt dann auch diese Hoffnungslosigkeit ins Spiel. Und dann wird es in der Regel auch wirklich schwierig und hat dann auch irgendwann Krankheitswert.
Da wird ja gerade ordentlich schnell einschlagen. Pathologische Traurigkeit, definiert sich das eben dadurch, dass man das Gefühl entwickelt, dass man eben, wie du gesagt hast, nie wieder glücklich wird. Also, ich habe mich schon oft gefragt, als ich das gelesen habe, pathologisch traurig sein, man tut so sagen, aber nach zwei Wochen oder so, aber wie sich das genau definiert?
Genau, also es gibt grundsätzlich natürlich unterschiedliche Kriterien. Das eine ist tatsächlich die Schwere und auch die Dauerhaftigkeit der Traurigkeit, oder also wie schlimm bin ich traurig, wie lange dauert die Traurigkeit an, komme ich überhaupt ab und zu, habe ich über den Tag auch mal Phasen, in denen ich nicht traurig bin, oder bin ich tatsächlich dauerhaft traurig, das ist sicherlich ein Kriterium, und dann aber wirklich auch diese Hoffnungslosigkeit und dieses Gefühl, da überhaupt niemals wieder rauszukommen. Das erklärt im Übrigen auch, warum junge Menschen häufiger oder da bestimmte Risiken haben für eine Depression, weil tatsächlich Erwachsene mit zunehmendem Lebensalter wenn sie traurig sind oder auch in schwierigen Lebenssituationen häufiger die Fähigkeit schon erworben haben zu wissen, ja, jetzt gerade bin ich traurig, aber das geht irgendwann wieder vorbei, es wird wieder besser, oder? Also mit jeder Lebenskrise, die wir durchmachen, verstehen wir irgendwann, dass es meistens nach dem Tunnel auch wieder ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Für junge Menschen, gerade in der Pubertät oder nach der Pubertät, sind sehr häufig erste Lebenskrisen sehr, sehr einschneidend und vor allem auch sehr stark mit dem Gefühl verbunden, dass das nie wieder besser wird oder es gibt keinen Ausweg, das kann gar nicht wieder besser werden. Und das ist eben auch ein Faktor, der dazu führt, dass viele junge Menschen da ein gewisses Risiko für depressive Entwicklungen haben.
Geht es in dem Fall vielleicht auch ein bisschen weiter mit zusammen, dass wir als Mensch negative Bias haben, halt aus evolutionär guten Gründen, aber man halt nicht lernt oder nicht früh genug lernt, damit umzugehen, das zu kontextualisieren quasi?
Ja, also das kann man jetzt wissenschaftlich, also ob wir jetzt wirklich einen negativen Bias haben, das weiß ich nicht. Oder ich glaube schon, dass wir manchmal, das ist vielleicht auch ein Problem unserer modernen Gesellschaft, dass wir, glaube ich, manchmal ein bisschen verlernt haben, auch negative Emotionen zu akzeptieren und als Teil unseres Lebens auch anzuerkennen. Mhm. Ja, also deshalb ist zum Beispiel ein wesentlicher Baustein moderner Psychotherapieverfahren bei der Depression auch die Akzeptanz für Emotionen. Mhm. Ja, man hat früher sehr, sehr stark nur über die Veränderung versucht, Depressionen zu heilen. Dass man sofort gesagt hat, ja, du musst dein Verhalten ändern, du musst deine Denkmuster ändern oder du musst alles ändern. Und heute ist man da tatsächlich einen Schritt weiter, weil man prinzipiell auch sagt, die Emotion der Depression, die Traurigkeit, die ist erstmal in dem Moment auch korrekt und valide. Also die besteht und die ist auch erstmal so in Ordnung. Mhm. Es geht mehr darum, die jetzt auch erstmal zu managen und damit umzugehen. Und dann muss man natürlich auch anfangen, irgendwann Dinge zu verändern. Das ist ganz klar. Man kann da nicht einfach nur da sitzen und sagen, ja, okay, jetzt akzeptiere ich halt, dass ich dauerhaft traurig bin. Aber es ist tatsächlich so, dass depressive Menschen oft vor allem auch so stark gequält sind, weil sie dann sozusagen auch ein ganz großes Problem damit haben, zu akzeptieren, wie es ihnen im Augenblick geht. Mhm. Auch verständlicherweise, oder das meine ich nicht negativ werden, sondern das ist ja auch verstehbar.
Es geht ja hier sicherlich darum, das einfach mal anzusprechen, nicht um das zu werten. Also, bevor wir weiterschreiten, endlich noch kurz eine Frage. Ist es auch so, dass es tatsächlich einfach auch Menschen gibt, die anfälliger sind für depressive Stimmungsverstörungen?
Ja, sicher. Also so wie ehrlich gesagt für fast jede Erkrankung auf diesem Planeten gibt es immer Menschen, die eine gewisse Vulnerabilität oder Anfälligkeit haben und andere, die das etwas weniger haben. Mhm. Das haben wir aber genauso bei körperlichen Erkrankungen. Also manche Menschen haben einen fürchterlich ungesunden Lebensstil und bekommen trotzdem nie einen Herzinfarkt. Und andere Menschen ernähren sich gesund und treiben Sport und sind schlank und sterben mit 50 am Herzinfarkt. Und wir wissen auch, das hat etwas mit biologischer Veranlagung zu tun. Und natürlich sind Risikofaktoren immer auch ein wesentlicher Teil der Erkrankung, aber eben auch nicht nur. Wir haben eben auch eine genetische Veranlagung. Ja, manche Menschen sind da einfach haben genetisch ein höheres Risiko für Depressionen als andere. Und in der Regel ist es eben immer ein relativ komplexes Zusammenspiel aus biologischer Veranlagung und Umweltereignissen. Man nennt das Ganze auch das sogenannte Vulnerabilitätsstressmodell. Mhm. Oder? Also diese beiden Dinge, die biologische Vulnerabilität und die Stressfaktoren, die spielen zusammen und interagieren auf eine bestimmte Art und Weise. Grundsätzlich muss man sagen, jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens eine Depression entwickeln. Es ist ja auch eine ganz, ganz, ganz häufige Erkrankung. Aber manche Leute tun das eventuell etwas niederschwelliger und andere sind da etwas resilienter.
Der hat noch einen Begriff aufgegriffen. Also ich komme einfach nicht weg von diesem Thema hier, aber ja, es ist ja sehr spannend. Ein Begriff, das Thema Stress. Wir haben es ja vorhin noch gehabt, ein schwieriges Thema, aber die höhere Prävalenz, die wahrgenommene von Depression? Hat es auch eventuell einen Zusammenhang damit, dass unsere heutige Lebensweise sehr stressbelastet ist?
Ja, das ist tatsächlich, also jetzt rein wissenschaftlich ist das immer schwer, das zu beweisen. Was tatsächlich relativ klar ist, wir haben nicht nur einen gefühlten Anstieg oder wir haben einen echten Anstieg an depressiven Erkrankungen bei jungen Menschen. Wir haben einen noch viel dramatischeren Anstieg an der in der Inanspruchnahme von Kinder- und Jugendpsychiatrischen Leistungen. Zum Beispiel sind bei uns hier im Notfallzentrum, also dort, wo wirklich die Menschen mit akuter Suizidgefahr oder nach Suizidversuchen kommen, unsere Fallzahlen haben sich hier in den letzten 5 Jahren verdreifacht. Ja, das ist also schon sehr, sehr substanziell. Das heißt, das ist nicht nur gefühlt, sondern das ist tatsächlich so. Jetzt die Ursachen dafür, oder das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Aber es hat wahrscheinlich in irgendeiner Form mit höherem Stresserleben der jungen Menschen zu tun. Das ist so. Also während der Covid-Pandemie hat ja dieser substanzielle Anstieg begonnen. Den gab es aber vorher auch schon, oder der ist nur noch mal beschleunigt worden. Und es hat jetzt eben auch nach Abklingen der akuten Pandemiephase überhaupt nicht aufgehört, sondern ist letztendlich weiterhin gleichbleibend hoch. Und wenn man ehrlich ist, rätseln diverseste Experten weltweit auch so ein bisschen darüber, was ist es eigentlich, was in unserer heutigen Gesellschaft den jungen Menschen so viel Stress macht. Weil wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, leben ja in der Schweiz unsere jungen Menschen weitestgehend, natürlich nicht alle, wir haben ja auch immer wieder Patienten, die haben ganz schwierige und ganz schreckliche Lebensumstände, aber viele leben jetzt eigentlich so von außen betrachtet in einer relativ guten Welt. Ja, und darüber macht man sich also tatsächlich schon sehr große Gedanken. Was ist da eigentlich los in unserer Gesellschaft, dass das für die Jugendlichen irgendwie nicht so erlebt wird?
Also eigentlich sollte die Stressresilienz, um den Begriff aufzugreifen, relativ hoch sein, halt auch, weil eigentlich gute Grundbedingungen einem nicht anfälliger machen, sondern einem helfen, besser mit eventuellem Stress umzugehen.
Sollte theoretisch so sein, aber die Daten sprechen halt eben dagegen, dass unsere jungen Menschen resilienter werden und weniger Risiken haben, oder? Also dann, wir müssen uns mit der Realität schon auseinandersetzen. Dem ist nicht so. Die jungen Menschen, auch in der Schweiz, haben heute eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, psychisch zu erkranken, als sie das noch vor 20, 30 Jahren hatten. Und da müssen wir uns schon Gedanken drüber machen. Aber ich befürchte, zumindest wissenschaftlich gesehen, gibt es keine einfache Antwort auf diese komplexe Frage.
Also man sollte sicherlich auch nicht in dem Fall ins Muster kommen, dass die Jungen einfach verweichlicht sind, wie das etwa die aufgegriffen wird.
Nein, also das wäre jetzt, glaube ich, auch absolut falsch. Oder es gibt auch aus meiner Sicht, also bei solchen Themen ist meistens jede simplifizierte, pauschale Erklärung falsch. Oder weil ich glaube, so einfach funktionieren solche komplexen gesellschaftlichen Mechanismen nicht. Oder weder ist die neue Generation einfach verweichlicht, aber man kann, glaube ich, auch nicht sagen, dass die neue Generation jetzt einfach viel mehr Belastungen hat als alle Generationen vor ihr. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach im Augenblick wirklich auch in allen Wissenschaftskreisen nicht vollends klar, warum wir diese Entwicklung haben. Relativ klar ist nur, wir haben sie.
Jetzt haben wir sehr viel über Diagnose und über Krankheit geredet. Im Kontext vom stationären Einstieg beim Onboarding ist das gewesen. Wie gestaltet sich das nachher weiter, wenn man weitergeht mit dem stationären Aufenthalt nach dieser Diagnose?
Genau, also in der Regel nach diesem Onboarding und dem Diagnostikprozess wird dann wirklich das therapeutische Vorgehen festgelegt. Letztendlich hat die Behandlung bei uns immer mindestens 2 große Bausteine. Der etablierteste und auch wirksamste Baustein bei Kindern und Jugendlichen mit Depression ist die sogenannte Psychotherapie. Können wir vielleicht nachher noch kurz drüber reden, was ist das eigentlich? Weil viele finden den Begriff ja irgendwie erstmal merkwürdig. Und Das ist aber eigentlich gar nicht so schwer, was das ist. Und das andere ist dann eventuell noch die sogenannte Pharmakotherapie, also die medikamentöse Behandlung. Oder das sind eigentlich die großen Optionen, die wir haben. Und was aber ganz wichtig ist, ist, dass natürlich die Jugendlichen häufig auch noch von anderen Faktoren auf der Station profitieren, nämlich den Austausch mit anderen Betroffenen, den strukturierten Alltag, den sie dort haben, wo sie eben auch aktiviert werden oder und wo eben Rückzugmechanismen und im Bett liegen bleiben gar nicht möglich ist. Die Schule, die Klinikschule hat auch einen wesentlichen Bestandteil, weil auch hier eben Struktur, aber eben auch zum Beispiel schulische Probleme angegangen werden können. Also dann gibt es noch lauter Begleitwirkfaktoren. Jetzt zur Psychotherapie, oder? Ich hatte das vorher schon gesagt. Neben erstmal dem Verständnis der Diagnose und auch einer gewissen Akzeptanz, das wirklich ein wesentlicher Baustein ist, auch im Übrigen für Eltern, also erstmal zu vermitteln und anzuerkennen, ich habe jetzt eine Erkrankung. Ja, das ist ganz wichtig, weil viele junge Menschen können das ja nicht trennen, bin das jetzt ich oder ist das jetzt die Depression, oder? Das heißt, die haben häufig das Gefühl, ja, das bin jetzt halt ich, diese ganze Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit, das ist meine Identität, das gehört zu mir. Und damit haben sie natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, dass sich das ändern könnte. Das heißt, wir müssen erstmal relativ klar alle Beteiligten in diese Idee versetzen. Eine Depression kann jeden treffen, sie hat einen Krankheitswert und deshalb kann sie aber auch vollständig wieder weggehen. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt man tatsächlich je nach Symptomen, die besonders aufgeprägt sind, zu den einzelnen psychotherapeutischen Bausteinen. Ein ganz wesentlicher Baustein ist tatsächlich die Aktivierung, also die Tagesstruktur, auch die Schlafregulation. Oder ganz viele depressive Patienten schlafen nicht mehr gut. Sie liegen dann tagsüber im Bett und machen wenig. Nachts können sie dann dafür aber nicht schlafen. Und häufig ist das Problem, dass die meisten jungen Menschen dann dabei ansetzen, dass sie ganz dringend versuchen, nachts irgendwie zu schlafen oder das tagsüber nachholen. Und das ist genau das Falsche, oder? Also was wir erstmal machen, ist, wir gucken, dass wir die Jugendlichen wach halten. Und zwar auf jeden Fall tagsüber und idealerweise auch noch möglichst lange abends, damit der Schlafdruck so hoch wird, dass sie dann überhaupt erstmal ein paar Stunden wieder durchschlafen können, oder? Und wenn man das über eine längere Zeit macht, dann reguliert sich der Schlaf wieder. Das heißt, der Nachtschlaf wird besser. Sie können wieder durchschlafen. Sie können wieder irgendwann einschlafen. Tagsüber sind sie dann, oh Wunder, auch erholter und können dann auch wieder aktiver werden. Die ganze Aktivierung hilft natürlich auch dabei, vor allem wieder positive Erlebnisse zu schaffen. Also das Dringendste, was ein depressiver Mensch braucht, sind positive Aktivitäten, um irgendwie wieder Lebensfreude zu bekommen. Das heißt, wir beschäftigen uns relativ viel dann damit, erstmal Aktivitäten aufzubauen, die den Patienten gut tun. Häufig sind es Dinge, wo sie sagen, da hatte ich früher mal Spaß dran, ich habe das früher gerne gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr, dass wir damit starten und sagen, okay, dann fangen wir jetzt mal mit den Sachen wieder an, weil das ist auch ein häufiger Teufelskreis oder wenn die Patienten zu Hause sind mit den Eltern, dann dreht sich die Aktivierung immer nur um, ja, du musst wieder in die Schule. Jetzt ist aber oft für die Patienten die Schule nicht gerade die positivste Aktivität auf diesem Planeten und dann versucht man sozusagen zu beginnen, mitten in der schweren Depression, den jungen Menschen dazu zu bringen, sich zu aktivieren für etwas, an dem er dann gar nicht so viel Freude hat. Das ist dann noch mal schwieriger. Natürlich muss das langfristige Ziel auch sein, dass ein junger Mensch wieder in der Lage ist, in die Schule zu gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber zu Beginn bauen wir eben erstmal positive Aktivitäten auf.
Da wären wir wieder beim Thema Lebensfreude, also dass das halt wieder existieren kann quasi, bevor etwas anderes kommt.
Ja. Dann gehört zur Psychotherapie eben auch viel die sogenannte kognitive Arbeit. Also neben den Verhaltensänderungen muss man eben auch an Denkmustern arbeiten. Ich hatte das ja vorher gesagt, oder Depressive haben sehr viele negative Denkmuster über sich selber, über andere, über die Zukunft. Das kann man bearbeiten. Man kann lernen, anders zu denken. Das kann man tatsächlich tun. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, Gefühle, Gedanken und Verhalten stehen immer in einer Dreiecksbeziehung zueinander. Was man am wenigsten direkt ändern kann, sind Gefühle, weil Gefühle sind eigentlich sind eigentlich das Überbleibsel oder das, was man bei Tieren Instinkt nennt. Oder die entstehen einfach, die entstehen in unseren alten Gehirnstrukturen. Und wir können nicht einfach sagen, ich bin jetzt nicht mehr traurig oder ich bin jetzt nicht mehr wütend. Das geht tatsächlich nicht. Was wir aber machen können, wir können unser Verhalten verändern und wir können unsere Gedanken verändern. Und da aber die Gedanken und das Verhalten mit den Gefühlen in einer engen Beziehung stehen, verändern wir über einen gewissen Zeitraum von Wochen in der Regel durch das Verändern von Gedanken und Verhalten dann auch die Gefühle. Das ist im Prinzip ganz grob gesagt die Idee von Psychotherapie. Und das ist eben ein Ansatz, den die Menschen häufig ohne professionelle Begleitung nicht so gut hinbekommen, weil der Depressive hat immer das Gefühl, ich muss meine Gefühle ändern. Wenn ich nicht so traurig und antriebslos wäre, dann könnte ich auch anders denken und dann könnte ich auch anders handeln. Aber die Wahrheit ist, die Therapie funktioniert genau andersrum. Du bist jetzt eben traurig und depressiv und wir müssen erst dein Denken und dein Handeln ändern und dann wird sich im Verlauf auch die Emotion, das Gefühl anpassen. Das funktioniert erstaunlich gut. Es ist aber ein sehr harter Weg. Sie müssen sich vorstellen, Psychotherapie ist überhaupt nicht lustig. Das ist sehr, sehr anstrengend, weil man muss praktisch gegen ein ganz intensives Gefühl handeln und denken lernen. Das ist erstmal nicht intuitiv. Das machen wir Menschen nicht so gern. Und das ist eigentlich genau das, worin wir Psychotherapeuten und Psychiater trainiert sind, die Jugendlichen oder Kinder da zu begleiten und mit ihnen wirklich sehr hart zu üben und zu trainieren, dass sie ihre Verhalten und ihre Gedanken ändern, um dann letztendlich eine Änderung ihrer Emotionen und ihrer Gefühle herbeiführen.
Also ist es in dem Sinn auch sehr wichtig, halt auch für die betroffene Person eine gewisse Akzeptanz und Gelassenheit und Entschleunigung halt zu haben. Also
genau, also zumindest hinsichtlich der Emotionen, oder? Also einer der ersten Sachen, die wir sagen, weil die Jugendlichen kommen immer und wenn man dann sagt, was wünschst du dir? Ja, dass ich mich anders fühle. Und dann sagen wir immer, ja super, das ist ein ganz toller Wunsch. Aber um ehrlich zu sein, jetzt in den ersten Wochen wird das erstmal so nicht sein. Im Gegenteil, zu Beginn einer Psychotherapie wirst du dich vielleicht sogar noch schlechter fühlen, weil wir werden Erwartungen von dir an dich haben, oder dass du dich anders verhältst, dass du anders denken lernst, oder das wird sehr anstrengend sein und dein Gehirn wird dir ständig signalisieren, nein, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich muss mich ins Bett legen, ich muss schlafen gehen, ich kann das nicht schaffen. Und das ist tatsächlich der wirklich anstrengende Kampf, den so ein junger Mensch mit einer Depression in der Psychotherapie leisten muss. Und weshalb dann eben bei einer schweren Depression es auch oft den stationären Aufenthalt braucht, weil man die Jugendlichen da einfach dann sehr eng begleiten muss. Oder die brauchen da einfach Unterstützung. Das kann dann manchmal eben ambulant nicht ausreichend geleistet werden.
Diesbezüglich habe ich noch eine kurze Frage. Also generell hat er gesagt, was ich auch spannend fand, dass die meisten freiwillig eigentlich im stationären Aufenthalt sind. Wie ist es im Fall, das ist ja das, was eigentlich im Volkskopf oder auch in meinem Kopf primär vorhanden ist, wenn Leute eingewiesen werden?
Also grundsätzlich muss man sagen, die Depression selber ist nie ein Grund für eine Zwangseinweisung, oder? Sondern der Grund für eine Zwangseinweisung ist die sogenannte akute Suizidgefahr. Das ist erstmal unabhängig von der Diagnose, oder? Aber wenn ein junger Mensch akut gefährdet ist, sich das Leben zu nehmen. Man unterschätzt das immer. Suizid ist die häufigste Todesursache bei Jugendlichen in der Schweiz. Das heißt, wenn ein junger Mensch akut gefährdet ist, sich das Leben zu nehmen, dann sind Ärzte, im Übrigen nicht nur Psychiater, sondern alle Ärzte sogar verpflichtet, Zwangseinweisungen vorzunehmen. Und da gibt es eine ganz klare Gesetzesgrundlage. Eine akute Selbstmordgefahr wird als Symptom einer schweren Erkrankung bewertet. Man geht davon aus, dass man diesen Menschen dann unmittelbar schützen muss, tatsächlich schützen muss vor sich selber. Das führt dann in der Regel zu einer sogenannten Zwangseinweisung oder einer fürsorglichen Unterbringung, wie man das auch nennt. Oder da gibt es dann auch spezifische juristische Formulare. Und je nachdem, wie das dann abläuft, häufig schaffen wir das dann in so einem Fall auch, dass wir halt sagen, okay, du musst jetzt in die Klinik gehen. Und selbst dann sagen die meisten Jugendlichen und Eltern, okay, wir akzeptieren das jetzt und gehen dann, ich sag mal, in Anführungszeichen freiwillig. Das ist dann eine etwas erzwungene Freiwilligkeit. Notwendigkeit oder weil wir tatsächlich sagen, nein, also das ist jetzt ärztlich angeordnet, du musst ins Krankenhaus, aber immer noch der weitaus größte Anteil der Jugendlichen sagt dann, ja, okay, ich verstehe es irgendwie und ich füge mich dem. In ganz seltenen Fällen gibt es durch junge Menschen dann substanzielle Widerstände oder so, die stecken so sehr in ihrer Depression und wollen so sehr sich vielleicht sogar das Leben nehmen, dass sie sich weigern. Und dann kann es natürlich auch mal zu einer Zwangseinweisung mit der Sandpol oder kommen, wo es dann wirklich gegen den Willen der Patienten läuft. Das ist aber nochmal die absolute Seltenheit, das ist nicht der Hauptteil unserer Patienten bei weitem nicht.
Jetzt noch in Bezug auf Diagnose, Sie hatten vorhin angesprochen, der pharmakologische Aspekt, also der Aspekt Medikament. Grundsätzlich werden ja sehr oft Therapien medizinisch begleitet, also durch Antidepressiva, wie man sagt. Jetzt habe ich von vielen Menschen immer wieder mal gehört, dass sie sich eben unwohl fühlen mit dem Gedanken von diesen Antidepressiva, weil sie das Gefühl haben, sie müssten für den Rest von ihrem Leben Medikamente nehmen. Ja. Ist das die Realität? Ist das tatsächlich so oder ist es mehr ein Abschnitt nachher?
Also da gibt, das ist ganz klar, oder? Das ist ein Abschnitt. Mhm. Das ist tatsächlich, es gibt gewisse Gerüchte, die sich da hartnäckig halten. Also im Prinzip ist es so, Antidepressiva sind tatsächlich die zweite Säule der antidepressiven Behandlung. Sie sollen in der Schweiz nach Leitlinien nie als sogenannte Monotherapie eingesetzt werden. Also man sollte nie einen jungen Menschen nur mit Medikamenten behandeln, sondern die Psychotherapie ist immer Mittel der ersten Wahl und die Pharmakotherapie kann bei mittelgradigen bis schweren Depressionen begleitend, also zusätzlich eingesetzt werden. Das ist erstmal ganz wichtig. Was kann man sich von so einem Medikament erwarten? Tatsächlich können diese Antidepressiva vor allem eine Antriebssteigerung und eine Stimmungsaufhellung bewirken bei einem Teil der Patienten. Ich sage ganz klar bei einem Teil der Patienten, denn aus Gründen, die wir noch nicht verstanden haben, wirken Antidepressiva nicht bei allen Menschen gleich. Es gibt Menschen, die zeigen da eine sehr gute, wir nennen das Response, also eine sehr gute Antwort auf diese medikamentöse Behandlung. Es gibt aber gerade bei jungen Menschen auch eine wirklich substanzielle Anzahl an Patienten, bei denen gibt es keine Wirksamkeit dieser Antidepressiva. Und um es noch komplizierter zu machen, nicht bei jedem Menschen wirkt das gleiche Antidepressivum. Manchmal muss man also auch noch ein zweites oder ein drittes ausprobieren, um eins zu finden, was wirkt. Was relativ klar ist, ist, dass eine depressive Erkrankung in der Regel einen relativ definierten Anfang und auch ein definiertes Ende hat, oder? Also depressive, man nennt es ja deshalb auch in der Klassifikation nicht Depression, sondern depressive Episode, weil Depressionen tatsächlich einen episodenhaften Charakter haben. Und wenn, und da gibt es auch ganz klare Richtlinien, oder? In der Regel sagt man, nach Abklingen einer depressiven Episode sollte man das Medikament noch etwa 6 Monate weiternehmen. Das sind so die Empfehlungen, oder um sozusagen frühe mögliche Rückfälle zu verhindern. Und dann ist es aber eigentlich auch so, dass wenn ein Patient oder eine Patientin dann über 6 Monate wieder stabil, zum Beispiel oft noch mit ambulanter Psychotherapie zurück im Leben ist, dann würde man dieses Medikament auch wieder absetzen. Da gibt es ganz klare Richtlinien und in der Regel werden die auch befolgt.
Und so quasi auch die Angst, die ich auch immer wieder höre oder auch selber auch schon hatte, ja, Bias offenbar, ich war selber auch in der Psychotherapie, halt, dass man das Gefühl hat, man würde verändern in seiner Persönlichkeit durch die Sachen.
Ja, also für eine wirkliche Persönlichkeitsveränderung gibt es tatsächlich eigentlich keine Hinweise. Es gibt natürlich, Menschen reagieren tatsächlich sehr individuell und unterschiedlich auf diese antidepressiven Medikamente. Was ich immer empfehle ist, also ein guter Psychiater oder Kinder- und Jugendpsychiater wird nicht einen Patienten dazu überreden, ein Medikament zu nehmen, mit dem er sich nicht wohlfühlt. Das Problem ist aber, sie können niemals voraussagen, wie eine Patientin oder ein Patient sich dann mit dem Medikament fühlen wird. Das heißt, es ist dummerweise ein bisschen eine Sache des Ausprobierens. Ich würde jungen Menschen mit einer schweren Depression immer empfehlen, sich zumindest auf das Ausprobieren einzulassen, aber auch ganz klar einzufordern, dass ihre Ärztin, ihr Arzt mit dem jungen Menschen gemeinsam, also ein sogenanntes Shared Decision Making, oder also wirklich gemeinsam immer wieder die Entscheidung trifft, fühle ich mich damit gut, geht es mir mit dem Medikament besser. Das betrifft einerseits die Wirkung, das betrifft aber eben auch die sogenannten unerwünschten Wirkungen. Oder man weiß das ja, jedes Medikament, was eine Wirkung hat, kann eben auch sogenannte Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen haben. Und auch da muss man mit den jungen Menschen sehr gut drüber in Kontakt sein. Weil dann gibt es zum Beispiel die Nebenwirkungen, über die die jungen Menschen meistens sehr offen reden, also Kopfschmerzen oder Übelkeit oder solche Dinge. Aber es gibt eben zum Beispiel auch Nebenwirkungen, die werden häufig verheimlicht oder nicht angesprochen, sind aber dann tatsächlich gar nicht selten ein Grund, dass junge Menschen die Antidepressiva nicht nehmen wollen, zum Beispiel sexuelle Funktionsstörungen. Und da ist es ganz wichtig, dass die Ärztinnen und Ärzte da sehr selbstverständlich auch mit den jungen Menschen drüber reden und auch anerkennen, dass es natürlich im Jugend- und im jungen Erwachsenenalter wesentliche Themen sind. Und wenn ein Medikament da irgendwie reinpfuscht, dann kann das ein auch absolut valider und guter Grund sein, mit dem Medikament nicht glücklich zu sein.
Kann man zusammenfassend auch sagen, auch gerade bei einer medikamentös begleiteten Therapie ist Achtsamkeit und auch Achtsamkeit einfordern in dem Sinn sehr wichtig.
Absolut. Wirklich genauso wie bei der Psychotherapie. Man muss immer wieder schauen, wo steht man im Behandlungsprozess und ist das, was wir hier machen, das Richtige. Das macht man ja in der somatischen Medizin auch. Oder man macht da ja auch regelmäßige Kontrollen und guckt, spricht die Therapie an oder spricht sie nicht an. Und je nachdem trifft man dann auch weitere Behandlungsentscheide und intelligenterweise trifft man die gemeinsam mit dem Patienten. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche.
Jetzt haben wir da Therapie diskutiert, jetzt noch auch gerade im Rahmen vom stationären Aufenthalt der Austritt und quasi der Wiedereintritt ins, sagen wir mal, normale Leben, was auch immer das genau ist. Wie gestaltet sich denn der nachher und wie auch spezifisch im Fall von Rückfallgefahr oder Rückfallängst?
Also letztendlich ist es so, was wir hier versuchen an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bern ist, wir versuchen immer eine möglichst vorausschauende Entlassplanung zu machen. Oder ganz oft ist es für junge Menschen sehr schwer, wenn sie sehr kurzfristig erfahren, dass sie jetzt entlassen werden und nicht ausreichend vorbereitet sind. Es ist aber im Übrigen nicht nur für die Patienten schwer, es ist dann auch für das Umfeld schwer. Also die Familie muss ausreichend vorbereitet sein. Sie müssen auch gut informiert sein, was ist zu beachten, was sollte vielleicht noch in den ersten Monaten anders gemacht werden, wo braucht es Unterstützung. Die Schule sollte vorbereitet sein, also diese Trias, Wohnen, Schule, Freizeit, die muss einfach auch irgendwie geklärt sein. Ja? Also es sollte geklärt sein, welche Aktivitäten kann die Patientin wieder machen oder wie funktioniert das mit dem Schulbesuch, wie funktioniert die Alltags- und Wohnsituation. All das sind Dinge, sie sollten intelligenterweise vor Austritt mit ausreichend Vorlauf gut geklärt sein, damit eben nicht große Schwierigkeiten unmittelbar nach Auftritt die Gefahr für einen Rückfall sehr stark erhöhen. Das ist ganz wichtig.
Also man hat nachher auch quasi die Chance, sein Leben so neu auszurichten, zu definieren, dass es eben mehr richtig gesungen Umgang mit dem selber und so weiter geht.
Genau, und da muss man sich eben ganz genau anschauen, was kann oder sollte im Leben anders gemacht werden, was kann aber auch gleich bleiben. Man muss ja, wie gesagt, auch sagen, im Rahmen einer Depression können auch viele Dinge im Leben schwierig oder doof erscheinen, die dann nachher bei Remission der Depression gar nicht mehr so schlecht erscheinen. Das muss man sich eben gut gemeinsam anschauen. Und dann ist es auch ganz wichtig, also grundsätzlich ist eine stationäre Behandlung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie nie dazu gedacht, vollständig, also dann auch am Ende das Ende der Gesamtbehandlung darzustellen. Oder es braucht immer eine ambulante Nachbehandlung. Und da haben wir im Augenblick einfach ganz große Schwierigkeiten, weil wir zu wenig Behandlungsplätze haben. Oder ein großer Teil unserer Patienten wartet dann monatelang vergeblich auf eine ambulante Anschlussbehandlung. Das ist ein echtes Risiko und ein echter Missstand.
Da hätten wir mal so aus meiner Sicht einen stationären Aufenthalt ein bisschen angeschaut, von Anfang bis Schluss. Also es gäbe sicherlich noch Stunden darüber zu reden, aber die möchte jetzt den Zuhörern auch nicht antun. Habt ihr zum Abschluss noch etwas, was ihr gerne würdet erwähnen, was jetzt nicht gefallen ist oder was wir vergessen haben, wieder aufzugreifen?
Nein, ich glaube, ich würde wirklich gerne noch mal eine Zusammenfassung für alle jungen Menschen, die an einer Depression leiden. Oder ich glaube, wir erwarten von niemandem, dass er gerne stationär in eine Klinik geht und dass er sich darauf freut. Mhm. Das ist absolut verständlich, dass man da Angst hat, dass man da eigentlich nicht hin will. Im Übrigen ist das bei einer körperlichen Erkrankung auch so. Mhm. Oder wer geht schon gerne in Bern ins Inselspital, wenn er da nicht hin muss? Aber genauso wichtig ist halt auch, dass junge Menschen anerkennen, dass wenn sie krank sind und wenn sie Hilfe brauchen, dass sie sich dann einfach auch darauf einlassen und die Notwendigkeit einer stationären Behandlung anerkennen. Und ich möchte wirklich nochmal sagen, die meisten jungen Menschen, wenn um nicht zu sagen fast alle, sind deutlich überrascht, wie dann die Behandlung in einer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wie bei uns abläuft. Und sie sind in der Regel positiv überrascht. Also das, was man sich vorstellt, wie es in einer Psychiatrie zugeht, das entspricht häufig nicht dem, wie es dann tatsächlich in der Realität ist. Wir sind eigentlich ganz nett und bemühen uns sehr.
Sehr schön, das gehört mir gern. Ja, dann danke euch. Gut. Vielmals für das Gespräch, Herr Kreies, und wünsche noch einen wunderschönen Tag noch.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.